Stefanie Kemp ist Chief Transformation Officer und Vorstandsmitglied der Sana Kliniken. Die gelernte Kinderkrankenpflegerin bringt Erfahrung aus den Bereichen Pharma, Energie und Informationstechnologie mit und leitete unter anderem die Geschäfte für das Technologieunternehmen Oracle in Deutschland, bevor sie im September 2022 die Position als CTO bei den Sana-Kliniken übernahm. Dort treibt sie die Weiterentwicklung des Konzerns zum integrierten Gesundheitsdienstleister voran und ist damit eine der wenigen Frauen in Spitzenpositionen im Tech-Bereich der Gesundheitsbranche. Im Podcast spricht Stefanie Kemp über die Herausforderungen und Chancen bei der Transformation des Gesundheitssystems durch Technologie. Sie teilt ihre Visionen und Strategien zur Verbesserung der Patientenjourney, berichtet über die Optimierung von Krankenhausprozessen sowie ihre Erfahrung beim Aufbau eines eigenen Krankenhausinformationssystems, das nicht nur Prozesse und Abläufe verbessern, sondern auch Mitarbeiter und Patienten besser einbinden soll.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Stefanie Kemp von den Sana Kliniken. Wir haben uns tatsächlich vorgestern, zufällig am Flughafen getroffen und haben unser Vorgespräch quasi direkt in der Warteschlange geführt. Und da war ich schon total angeteasert. Das war ich natürlich schon, als ich dich kennengelernt habe, liebe Stefanie. Aber wir haben 1000 spannende Themen, über die wir heute sprechen werden. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist.
Ja, herzlichen Dank, Inga. Ich freue mich auch sehr, zumal ich ja nun auch weiß, in welchem Ranking du der Visionäre und vor allem auch der Influencer im Gesundheitssystem bist. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Runde. Danke für die Einladung.
Das hoffe ich auch, weil du ja sehr, sehr viel zu erzählen hast. Ich fange mal so an. Ich kann mich total an so Krankenhaus-IT-Veranstaltungen erinnern, wo ich wirklich die Frauen, die da waren, unter 100 Teilnehmenden an einer Hand abzählen konnte. Und du bist wirklich eine der wenigen Tech-Ladies, kann man sagen. Du bist Vorstandsmitglied bei den Sana-Kliniken, du bist dort Chief Transformation Officer, was eine enorme Tech-Last hat. Du bist auch sowas wie Aufsichtsrätin bei Adesso, ja, machst 1000 Sachen. Ich habe dann mal so zurückgescrollt und du bist ja auch Medizinerin und noch Krankenpflegerin von der Ausbildung, also total breites Portfolio und hast aber auch wirklich mal im Produktmanagement gestartet bei SAP. Hier kann man abnehmen, dass du weißt, wovon du redest, ja?
Ja, danke. Ich glaube, das war vielseitig, aber das rundet das Paket auch am Ende ab. Ja, wenn ich jetzt natürlich auch sehe, und du weißt natürlich, gerade in dem Umbau im Gesundheitssystem, da werden wir nachher noch so ein bisschen kommen, was sind die Herausforderungen, was sehe ich da? Ich glaube, der Vorteil, den ich einfach mitbringe, ist A, durch unterschiedliche Stufen und Erfahrungen in meinem Lebenslauf, mich aber auch sehr tief in diese Kombination zwischen Gesundheitssystem und Technologie heute fallen lassen kann. Das ist, glaube ich, schon die Abrundung, denn hier sehe ich einen absoluten Nachholbedarf. Und da muss ich auch nochmal zurückgehen. Wir haben uns kennengelernt, das ist auch schon fast über ein Jahr her, auf der Handelsblatt-Tagung, weiß ich, hast du moderiert. Und da ging es mir ja ähnlich wie dir, ja. Da waren viele Akteure, die in dieser Blase agieren. Aber was ich wirklich vermisse, ist die Akzente von außen, also die Akzente aus anderen Industrien. Was kann man denn eigentlich aus anderen Industrien lernen? Und da würde ich jetzt mal, ich sag mal, ohne einen großen Ego hier aufzufahren, behaupten, dass das, glaube ich, schon auch ein bisschen mein Vorteil ist. Dass ich natürlich sehe, was eigentlich möglich ist und was wir im Gesundheitssystem, natürlich auch aktuell bei Sana Krankenhaus, Ambulanz, ein Stück weit verpasst haben.
Ja, total spannend, weil das ist ja, also ich meine, du warst auch lange in den USA, ne? Das ist auch ein Vorteil, weil das geht ja sehr schnell, dass man, ich nenne das immer vom System geküsst, dass man irgendwann so halt in dem eigenen Saft rumschwimmt, dass man das nicht mehr so richtig versteht, wie eigentlich die Zeit sich gerade weiterentwickelt und das Gesundheitswesen ist ja sehr langsam, aber du bist ja eine Macherin, ne? Das kann man ja schon sagen, also du bist eine Macherin, du bist jetzt nicht so Typ Konzernkarriere und E-Mails hin und her schieben und abwarten, dass irgendwie das To-Do an dir vorbeigeht. Und wir können auch tatsächlich gleich einsteigen, was du bei der Sana machst. Du bist da ja für Transformation, digitale Transformation ist das wahrscheinlich hauptsächlich und auch die ganzen Tech-Themen zuständig. Und wir haben ja da wahnsinnige Entwicklungen. Also wir haben das Krankenhaus-Zukunftsgesetz gehabt, ja. Und wir haben die ganze Diskussion um die KISS-Anbieter. Habe ich jetzt auch gerade wieder, da ging es um PVS-Systeme, aber da gab es eine tolle Umfrage von der Kassenärztlichen Vereinigung, Einigung, die eigentlich gezeigt hat, dass fast alle damit super unzufrieden sind. Und das ist ja der Tenor auch im Krankenhaus. Und da hast du gesagt, okay, das müssen wir jetzt lösen.
Das finde ich sehr, sehr gut, dass du das sagst. Schau, im Kern, wenn ich noch mal so ein bisschen auf die Aufgabe gerade gucke, ist Transformation logisch. Wir fangen sicherlich nicht nur mit der Technologie an, sondern für mich immer das A und O ist, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten und wie arbeiten wir heute? Also diese Überleitung, ich komme mir da manchmal immer sehr theoretisch vor, wenn ich erzähle, wissen wir eigentlich, wie unsere Prozesse heute funktionieren? Und wenn ich ganz ehrlich bin, und wir wissen ja auch, die Sana ist ja in der Hand, also Eigentümerstruktur sind die privaten Krankenkassen. Das ist uns sehr wichtig, dass natürlich auch unsere Eigentümerstrukturen jetzt auch sehen, was bedeutet eigentlich Transformation, was können wir besser machen. Und ich würde es immer ganz gerne tatsächlich, und das ist für mich die zweite Stufe. Die erste Stufe ist doch am Ende, wie ist die Versorgungsstruktur? Und jetzt nehmen wir mal wirklich den Patienten, vom Patienten aus denken. Wir reden über Patient Journey, aber wie ernst nehmen wir den eigentlich? Ja, also wie ernst gucken wir eigentlich tatsächlich hin? Was machen wir mit Patienten teilweise heute? Und wahrscheinlich du und ich und mit meiner Mutter und mit meiner Familie haben wir in den letzten Jahren ja auch genug drunter gelitten, dass eigentlich viele Lücken da sind. Und dann denke ich mir immer, ist nicht der Patient eigentlich auch unser Kunde? Ja, insbesondere da, weil wir hinten natürlich eine Erlösstruktur haben, die geht gegen die Krankenkassen, mit den Krankenkassen, geht natürlich auch im Privatsektor genauso in Richtung KVen. Und da muss ich mir schon ernsthaft die Frage stellen, da sollten wir mal anfangen, darüber nachzudenken, ob das System aus Sicht von Kunden nicht ineffizient ist. Der zweite Punkt, wenn du über diesen Patient Journey gehst,
auch mit einem Wort beantworten. Ja. Ja, natürlich ist es das, ja, also klar.
Ja. Okay. Ja. Aber wenn du dann tatsächlich mal so den Patientenfall siehst, vom ersten Kontakt bis Patient ist auch möglicherweise wieder gesund und wird entlassen, was passiert danach und vor allem, was erlebt der Patient auf dem Weg? Und jetzt kommt eigentlich für mich der wesentliche Punkt, worauf arbeiten wir und jetzt gucken wir in unsere Mitarbeitermannschaft. Und da, wo der Patient leidet, ja, dass einfach ineffiziente Strukturen da sind, lange Wartezeiten. Und die Frage ist die Patientenqualität, die Behandlungsqualität, die ich erwarte. Da hast du genau die gleiche Lücke, dass wenn du jetzt in unsere Mitarbeiterstruktur guckst, und es ist egal, ob ich in die Pflege oder in den Medizinbereich gucke, das ist ja auch für die Kollegen teilweise unhaltbar. Und wenn da natürlich diese Lücken entstehen und der Patient sich beschwert oder Unsicherheiten hat, wir nicht die Zeit haben, uns wirklich wieder hingerichtet zum Patient darum zu kümmern, dass das funktioniert, dann machen wir was falsch. Und wenn du siehst, jetzt gucken wir in die Technologien, mit welchen Technologien wir da ausgestattet sind. Ja, entschuldige, dass ich das so sage, aber ich habe 1986 in der IT angefangen und am Anfang habe ich gesagt, ach, ich fühle mich wohl. Das ist proprietär, das sind alte Strukturen, das hat mit Usability fast nichts zu tun. Das hat auch nichts mit Entlastung zu tun, sondern das, was eben in der Regulierung dazu kam und was notwendigerweise in der Dokumentation dazu kam, hat es eigentlich nur noch viel schwieriger gemacht. Und wenn du das ganze Paket nimmst, dann denkst du, hallo, da draußen gibt es andere Technologien, die in anderen Industrien verwendet werden. Warum nutzen wir das nicht? Und das war eigentlich für mich der ausschlaggebende Punkt, natürlich einmal zu analysieren, wer sind die Spieler auf dem Feld? Mit wem könnte man sowas machen? Und da gebe ich ehrlich zu, ich finde, wir haben eine exzellente Start-up-Branche, ja, im Health-Tech-Umfeld. Und ich glaube, da muss man mal genau hingucken, weil da sind genau die Menschen, die uns eigentlich die Zukunft bauen. Und ich finde insgesamt, das wäre ein eigener Podcast, dass wir viel zu wenig für die tun.
Ja, genau, das wäre ein eigener Podcast, aber das impliziert ja auch etwas, was ich jetzt gerne mal aufgreifen möchte und ein bisschen weiterdenken möchte, weil du sagst, es gibt eigentlich ganz viele tradierte Player im Gesundheitswesen, die auch digitale Lösungen bauen, die gar nicht das Mindset haben, weil damit beginnt es ja. Ne? Wenn wir Technologie bauen, dann spiegelt die immer eine gewisse Haltung wider und eine gewisse Weltsicht. Und das Prozessthema sehe ich auch im Gesundheitswesen. Prozesskompetenz ist nicht so unbedingt gegeben, ist gar nicht gegeben im Gesundheitswesen. Ist auch nicht vorgesehen, wird auch nicht ausgebildet. Ist eigentlich so etwas, was man denkt, okay, das kommt so automatisch. Aber ich habe auch schon Unternehmen geführt und ich weiß, Prozesse, wenn die nicht laufen, dann zerschießt es dir einfach alles. Du kannst nicht wirtschaften, du kannst nichts managen. Ja, also das ist sozusagen die Hygiene. So, jetzt sagst du, das ist der Stand. Also es gibt da ganz viel tradierte Player, die kommen eben aus dieser alten Denke, wo man keine Prozesse denkt, wo man nicht kunden- oder nutzerzentrisch denkt. Und jetzt ist die Frage, wo entstehen die Innovationen? Jetzt sagst du, Startups sind interessant. Das heißt, das ist die grüne Wiese. Ne? Das ist, ich baue etwas Neues auf mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Mindset, überstrapazierter Begriff, aber on point. Ja. Hast du jetzt gesagt, okay, du machst jetzt eigentlich so etwas in dieser Logik in deinem Unternehmen auch selber. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal drauf kommen, weil da ist es ja auch konkret, was ihr jetzt da macht. Ja,
ja, ich möchte jetzt natürlich in dem Podcast, damit wir da viele Zuhörer vielleicht nicht verlieren, nicht zu technisch werden. Ich versuche es mal auf die einfachste Art zu erklären. Ich habe ja vorhin auch gesagt, alles bewegt sich in der Blase und es gibt eigentlich zu wenig Akzente von außen. Und es ist eben auch in der Technologie vorhanden. Damit möchte ich bitte niemanden an die Wand stellen und sagen, da gibt es nicht auch coole Player, ja, die aus den tradierten Strukturen kommen. Aber eigentlich spiegelt das so diese Kultur wieder, in der wir unterwegs sind. Ja? Alles so geschlossen, völlig integriert. Ja, keine offenen Systeme. Wir reden in Interoperabilität, wir reden über intersektorale Versorgung. Da stellst du dir schon die Frage, wie willst du das eigentlich technologisch abbinden, wenn du dafür nicht die Plattform hast, die das möglich macht. Also offen sind die Systeme nicht. Dann haben wir wieder einen eigenen Schnittstellenstandard, wo ich einfach denke, hallo, da draußen, ja, in der Industrie reden wir über Open Source, ja, wir reden über den klassischen Cloud-Ansatz. So, meine Intention war, dass wir als allererstes, und ich glaube, das ist eigentlich auch die Zukunft, mal überlegen, wo sammeln wir eigentlich überall Daten? Wie wichtig sind diese Daten, um diesen Patient Journey zu optimieren, im Sinne transparent für den Patient und transparent für die Behandlung? Und was braucht es eigentlich für eine Data Workflow Engine, die erstmal nichts anderes tut, wie an der richtigen Stelle für die unterschiedlichen Beteiligten in der Behandlung die Daten zu optimieren, diese aber auch an jeder Stelle, wann immer nötig, nicht wieder neu zu erfassen, sondern direkt bereitzustellen, weil sie einmal da war. Und dazu braucht es eine Technologie, die dann auch die Offenheit hat, in einer klassischen, heute gegebenen Integrationsschnittstelle, ist jetzt kein Zauberwort mehr, alles zuzulassen, was vielleicht an einer einzigen Stelle in einem Behandlungsprozess eine bessere Lösung wäre, die außerhalb dieser integrierten, geschlossenen Systeme zu tun. Und das ist eigentlich das Zauberwort. Und am Ende braucht es logischerweise für jeden einzelnen Prozessschritt die Möglichkeit, eine exzellente Usability, eine hohe Intelligenz verfügbar machen von Wiedererkennung von Daten und Nutzung von vorhandenen Daten und dass der Anwender, und da ist es jetzt egal, ob ich nachher die Diätassistentin in der Küche sehe, ob ich die Pflegekraft sehe, ob ich den Arzt sehe, ob ich die Kollegen in der Abrechnung sehe, dass sie diese Daten auch in einer hohen Qualität just in time sofort verfügbar haben. Und daraus entstand für uns ein neues Projekt, wir nennen es Impetus, in dem wir uns tatsächlich überlegt haben, mit wem machen wir das. Und es war auch wirklich eine sehr schwierige Entscheidung, weil auch ich nach mehreren Monaten oder wenigen Monaten bereits so ein bisschen schon vorbelastet war, wie komplex das alles ist und welche einzelnen Behandlungsschritte. Und man darf auch vielleicht nicht unterschätzen, ich spreche das immer so aus, wir operieren am offenen Herzen. Also hier mal eben so ein Minimal Viable Product auf die Straße zu bringen, darum ging es jetzt nicht mehr. Sondern ernsthaft zu schauen, wie muss diese Lösung aussehen. Und da haben wir uns eben mit einem Startup aus München extrem gut geeinigt. Wir haben ein Screening gemacht zu Beginn, haben einmal unsere Kernkrankenhausprozesse und Ambulanzprozesse hingelegt und haben gesagt, das brauchen wir. Dann haben wir den Abgleich gefahren aus der Lösung, die bereits schon vorhanden war, auch in Teilen im Einsatz, und haben festgestellt, 65% unserer Anforderungen wären out of the box da, die jetzt natürlich noch SANA-spezifisch ein bisschen angepasst werden. Und die letzten 35% plus der besseren Usability und einem dahinterliegenden Datenökosystem, da komme ich gleich nochmal zu, haben wir in 200 Manntagen, und das ist sensationell, vor 3 Wochen bei uns in einem Simulations-3-Run, einem nachgebauten Krankenhaus getestet und haben von 3 Akteuren aus 3 Krankenhäusern eine Rückmeldung bekommen, wo ich nur sagen kann, SANA mit den Mitarbeitern, die da drin war, ob das Krankenhaus war, ob das IT war, ob das Prozesse war, Projektorganisation war, andere Fachbereiche wie Legal, Recht, Datenschutz, Security, die haben einen super Job gemacht.
Ja.
Und eigentlich war das als Proof of Concept angelegt. Mhm. Und ich glaube, nach dem Tag war uns allen klar, wir sind aus der Proof-of-Concept-Phase raus und wollen jetzt auch mit den ersten Häusern live gehen.
Ja, total spannend. Also da stecken jetzt noch mehrere Sachen drin. Du sprichst quasi von offenen Schnittstellen, die auch andere Services andocken können. Du sprichst quasi von dem Datenökosystem, was dadurch entsteht. Finde ich super spannend. Ich habe ja auch einen englischen Podcast, Visionaries of Health. Da hatte ich den John Halamka von der Mayo Clinic da und auch noch andere. Aber die sind ja führend. Die haben ja quasi diese riesige Plattform und können ganz, ganz neue Gesundheitsversorgung damit machen, aber da kommen wir gleich zu. Was ich jetzt da eben spannend finde, mich erinnert das so ein bisschen an ein Gespräch, was ich mit dem Maximilian Waldmann von Eterno geführt habe, weil die bauen ja auch quasi Software für den Praxisbetrieb und die sagen halt dadurch, dass sie nicht nur reine Software-Company sind, sondern eben diese Praxisräume betreiben und vermieten, haben sie einfach diese Prozesskompetenz, ne? Und sie können halt mit den Leuten sprechen, was braucht ihr, wie ist es für euch wirklich einfacher, und das ist natürlich etwas, was sehr schwer ist für ein Softwareunternehmen, was mit Kunden zusammenarbeitet oder auch ein skalierbares Produkt entwickelt. Das heißt, das Produkt erst entwickelt und dann verkauft. Da habt ihr natürlich einen krassen Vorteil, dass ihr das quasi in Co-Design irgendwie machen könnt, ne? Oder?
Absolut. Nochmal, also auch da gibt es natürlich ein gegenseitiges Commitment, ja. Mhm. Wenn du mit so einer Sana-Krankenhauskette, ja, mit 50 Häusern, mehreren Gesellschaften, mit dem Ambulanzthema, mit unseren Multiversorgungszentren auf über 140 Standorte kommst, dann ist für uns klar und wichtig, dass das Paket Sana rund sein muss, also auch intersektoral. Aber das ist am Ende auch im Sana-Patientenportal, meine Sana, all diese Daten dem Patienten verfügbar gemacht werden und der Patient die Möglichkeit hat, Doppel- und Dreifachstrukturen, wie sie heute vorliegen, also nochmal Labor, nochmal Röntgen, nochmal MRT, im Grunde genommen eliminieren können. Mhm. Ja, und das hat natürlich auch wirtschaftliche Effekte. Vor allem für auch die Krankenkassen, ja, und die KVen, weil wenn du dann siehst, dass vielleicht der Patient von A nach B, der will eine doppelte Meinung haben, da fängt man mit Labor wieder von vorne an. Ich meine, was produzieren wir denn da für Kosten? Das ist ja unglaublich. Und dieser Vorteil, diese Daten da genau einmal zur Verfügung zu stellen, aber für uns am Ende auch mit diesem Player, den wir gefunden haben, natürlich ein Commitment zu haben und schon zu wissen, für die ist es immanent wichtig, dass der Sana-Kontext funktioniert, weil dann haben die auch ein fertiges Produkt out of the box, und das will ich nochmal unterstreichen. Wir reden hier am Ende über eine Softwarelösung, die Software as a Service ist, in der Cloud betrieben werden kann und natürlich nur einen Standard lebt. Wenn dieser Standard verlassen wird, dann kann man sich eben über diese Interoperabilitätsvereinfachung überlegen, ob ich auch nochmal andere Lösungen anbinde. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Es gibt ja kleine und große Häuser. In kleinen Häusern wird auch operiert, aber da ist OP-Management, um die Effizienz und Effektivität in der OP-Kette mit den Ressourcensteuerungen ist da nicht so ausgeprägt, wie ich sag mal in Riesenhäusern, Maximalversorger, wo das wirklich rennen muss wie am Schnürchen. Jetzt haben wir mit unserem Partner auch ein OP-Modul, der, sag mal, im Moment im Umfang eher so kleinere Bereiche des OPs gut abdeckt. Wenn ich aber jetzt in große Häuser denke, die wir ja auch bei uns in der Kette haben, die würden sagen, das wird uns nicht ausreichen. Dann kann ich mich jetzt am Markt bewegen, gehe möglicherweise auch in diese coole Tech-Szene und guck, wer hat sich denn ausschließlich fokussiert auf das Thema OP-Management? Und wenn die einer bestimmten modernen Architektur entsprechen und vielleicht auch noch in der Cloud betrieben werden, kann ich die super einfach andocken. Und alle diese Daten laufen am Ende in ein Datenökosystem zusammen. Was auch immer wir mit diesen Daten hinterher machen können. In erster Linie Bereitstellung, Qualität, Behandlung, Patient, Transparenz für den Patient. Und jetzt denken wir noch eine Stufe weiter. KI ist ohne Daten nichts. Wenn du diese Daten nicht hast, dann brauchst du gar nicht über KI nachdenken. Mhm. Ja, weil die basiert natürlich auf lernenden Strukturen, die mit Daten gefüttert werden. Und das ist mein übergeordnetes Ziel, auch technologisch innovativ ganz vorne mitzuspielen. Nämlich dann auch tatsächlich möglicherweise Befundung in der Radiologie in dezentralen Kompetenzzentren anzubieten. Ja, oder möglicherweise auch in der Abrechnung Fehler zu erkennen. Oder wie wir das eben, da kommen wir gleich nochmal zu, gerade wieder erlebt haben, was kann auch eine KI für die Pflege tun? Mhm. Ja, auf Basis von Daten eben die Zettelwirtschaft nicht mehr zu verwalten, sondern die Dinge viel einfacher zu leben. Weil du über ganz einfache Suchstrukturen, über ganz einfache Oberflächen, alle die Daten, die du hast, mit einfachen konzeptionellen Fragen einfach super gut Transparenz zur Verfügung stellen kannst.
Und ich meine jetzt das Stichwort Transparenz, ja, Stichwort Qualität, Qualitätssicherung, das ist ja ein Riesenthema und das ist jetzt, also da sind wir jetzt noch nicht bei fancy personalisierter Medizin und Shift zu Prävention und zu value-based Healthcare. Das ist ja aber natürlich etwas, worauf wir uns auch vorbereiten müssen in den Systemen, weil es ist ja offensichtlich, dass irgendwann eine Veränderung auch in den Vergütungsstrukturen kommen muss. Ja, das kann man antizipieren. Also wenn du strategisch arbeitest in Aufsichtsräten, Vorständen, musst du dich ja damit befassen. Was ich aber dann sehr, sehr spannend finde, ist halt, diesen ersten Schritt da zu gehen, weil ich habe oft das Gefühl, und das fängt ja auch wieder mit Mindset an. Und ich finde es so interessant, dass du halt initial gesagt hast, du warst selbst da kurz, dass in dieser Denke, das ist alles so kompliziert, das geht alles nicht, das neues Krankenhausinformationssystem bauen, das kann man nicht, das geht nicht, man kann das nicht umziehen, es gibt keine Transparenz. Ich habe manchmal das Gefühl, das kommt auch eben daher, weil gerade bei ja, Unternehmensführern in diesem Segment, bei so einer Veränderung, nehmen wir mal so einen Shift in Richtung Transparenz, wir haben transparente Daten, da geht ja eine ganze Kaskade von Ableitungen auf, also zumindest bei mir im Kopf, was bedeutet das? Wo verändert es meine Geschäftsmodelle? Wo mache ich vielleicht heute Dinge, die ich morgen so nicht mehr machen könnte, ne, weil ich sie optimiert auf das aktuelle System mache? Das ist ja immer so. Wenn es ein System gibt, man optimiert das Businessmodell da drauf. Das ist auch nichts Verwerfliches. Ich denke mir immer, ja, es sind dann die Anreize. Ne? Das System nutzt die Anreize oder die Hebel.
Inga, ja genau, lass mich noch mal ganz kurz da einen Satz zu sagen. Das ist mir extrem wichtig. Schau, als ich eben auch noch so schon in diesem Stream drin war, war mir ja klar, ich kann ja jetzt nicht, ich sag mal, aus meiner Perspektive, mit meinem technologischen Know-how und der Erfahrung, ich kann da ja jetzt nicht irgendeine Kommunikation aufbauen und Menschen, die eigentlich unten in dem Prozess arbeiten, mit Technologie überfrachten. Aber die Beobachtung, die ich auch über all Jahre gemacht habe, ist, der schlechteste Prozess ist immer, wenn du versuchst, dich einer bestehenden Softwarelösung langzuhangeln und zu sagen, das und das und das will ich geändert haben. Und dann kommen wir nicht mehr in den Kern, nämlich sich mal die Frage zu stellen, ist eigentlich das, wie wir arbeiten, rein vom Prozess her, nicht ohne Technologie, ohne Digitales, ohne KI schon mal abkürzbar, weil wir uns oft so da reindrehen, ja? Und dann wird der Prozess nochmal überfrachtet. Und die zweite Komponente ist German-Angst, die wir insbesondere haben. Oh, Datenschutz. Oh, Regulierung. Mache ich da alles richtig? Oh, Qualitätsmanagement. Und ich glaube, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Erstmal diesen Punkt, wirklich die Sprache unserer Anwender sprechen und die Basis wieder mit reinnehmen, ohne Softwareprodukt. Und auf dieser Ebene musst du aufsetzen und dann danach sagen, die Produkte, die uns bei der Arbeit unterstützen, egal ob das digitale Einheiten sind, ob das Technologie ist, ob das ein ERP-System ist, ein KISS-System ist, die müssen sich dem Prozess anpassen und nicht umgekehrt. Und nur wenn du diese Sprache sprichst, holst du unsere Anwender am Ende des Tages auch mit Erfolg ab. Und das ist eigentlich für mich die Idee gewesen, dass ich nicht auch immer ständig in die Regulierung reingucke, sondern sage, ne, Startup-Kultur, wir machen jetzt mal, wir bringen was auf den Tisch und dann prüfen wir gegen, wo haben wir das Thema Datenschutz vielleicht noch nicht ausreichend beachtet, wo haben wir vielleicht auch die Zustimmung von Patienten noch nicht ausreichend beachtet, wo sind wir nicht secure genug, ist ja auch ein Thema, und wo tatsächlich greift die Regulierung. Da müssen wir hin.
Ja, ja klar. Aber das ist halt, ich finde, das ist extrem spannend, weil ich bin ja sehr generalistisch unterwegs. Ich habe auch schon große Tech-Teams in meinem Unternehmen gehabt, aber da hatte ich immer einen CTO. Ne? Ne? Und mich kann man zum Beispiel, wenn jetzt jemand anfängt, sehr kleinteilig zu sagen, es geht nicht, weil, dann musst du ja jetzt, sagen wir mal, entweder extrem viel detailliertes Wissen haben, um das dann auszuhebeln. Und dann sind es ja bei Themen auch immer Auslegungssachen und es sind ja auch Risiken. Das heißt, wenn ich 100% risikoavers bin, dann kann ich natürlich da gar nichts machen. Und das Zweite ist, ja, diese Prozessdenke zu haben, auch das Verständnis, was natürlich dir total zugutekommt, weil das muss man auch sagen, also die meisten Leidtragenden in dem System ist die untere Nahrungskette, das sind meistens Frauen in der Pflege. Ja. Und ich habe neulich einen Vortrag gesehen, die wichtigste Person in unserer Wirtschaft, die am meisten Geld spart für uns alle, ist die Reinigungskraft im OP übrigens. Das kann man ausrechnen, finde ich auch total gut. Und das heißt, du hast dafür ein Verständnis, ja, dass da irgendwie Hustling am Start ist und dass die mit Rennen und Leidensfähigkeit ja total viel ausgleichen, was vom System und auch von der IT so ein bisschen verbockt worden ist. Ne? Jetzt hast du ja die Möglichkeit, das sozusagen zu ändern. Wie machst du das? Weil ich habe dich schon so erlebt in der Kommunikation, dass dir dein Team immer super wichtig ist und dass du es auch schaffst. Das ist ja auch eine Führungsaufgabe, die Leute also so zu motivieren, dass die das dann auch intrinsisch machen, also dass die das dann auch lösen wollen. Wie schaffst du solche Widerstände, ja, weiß nicht, zu überwinden oder auszuhebeln oder dass die keinen Raum einnehmen und so, wie kriegst du das hin?
Ich glaube nochmal, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, von der Basis her denken. Und ich meine, da habe ich einfach einen Vorteil, dass ich nicht in einem Krankenhaus nur Prozesse angucken kann und vor Ort bin und logischerweise erstmal hinhören. Ich gebe dir mal 1, 2, 3 ganz einfache Beispiele. Ich hatte jetzt das Glück aufgrund einer neuen Schulter, dass ich in den letzten 3 Jahren selber 2-mal im Krankenhaus war. Und vielleicht die kurzen Aufenthalte auch mittlerweile immer wieder faszinierend, dass du auch mit so einer Schulter noch vielleicht 5 Tage im Haus liegst, ja, was da super komplex ist. So, und dann liegst du da und eigentlich bist du ja erstmal sehr behandlungsunfähig. Und dann hast du Zeit zu beobachten. Und wenn dann ich nach OP natürlich noch von der Narkose belämmert, du dir selber eigentlich nichts tun kannst und du brauchst wirklich, du bist auf Hilfe angewiesen. Und dann klingelst du. Und dann kommt auch jemand. Und dann hörst du, dass im anderen Zimmer auch geklingelt wird und im dritten auch noch geklingelt. Und ich mir dann vorstelle, dass ich vielleicht 2 Kräfte gerade auf Station. Und dann rennt die zu mir ins Zimmer. Und jetzt weiß die doch gar nicht, ist in dem anderen Zimmer, nur weil die Steffi vielleicht mal auf die Toilette muss und Hilfe braucht, ist da vielleicht nebenan gerade, weil geklingelt wird, der Case viel riskanter.
Ja, klar.
Wie kann ich das jetzt priorisieren? Und ich glaube, du schaffst es nur, wenn du genau in diese Diskussion einsteigst, ja, und sag einfach das, hey, kann ich nicht diesen Prozess erst hinlaufen, checken, zurücklaufen, mitbringen, was vergessen, nochmal laufen? Das ist der Wahnsinn, anstatt eine Interaktion zu gestalten, wo sich Patient selber auch ein Stück behelfen kann, relativ schnell sagen kann, digital, ich habe hier nur einen Handtuchbedarf oder ich möchte was zu trinken, aber der nebenan gerade vor Schmerzen nicht mehr weiß, wo er hin soll. Ich meine, das ist doch das, was unsere Pflegekräfte wirklich, wirklich jeden Tag beschäftigt. Und wenn wir da nicht und wenn du nicht dich auf diese Ebene runterbegibst und das mit deinen Kolleginnen und Kollegen diskutierst, sondern da irgendeine abstrakte Welt aufbaust, oder nochmal der letzte Case, das war für mich hier in Düsseldorf in einem unserer Krankenhäuser. Ich werde das nie vergessen. Wir standen dann hinten im Stationszimmer, da wo die Medikation gemacht worden ist. Da wurde dann mit Papier wieder rumgehantiert, die Medikation wieder neu zu verarbeiten. Und wenn da einer mal kurz abgelenkt ist, dann vergisst man das wieder. Und dann auch die Kollegin, die sagte, ach weißt du Steffi, ich könnte das viel effizienter hier am Computersystem machen, wenn ich dem System sagen könnte, in welcher Prozesskette ich arbeite. Ich meine, da stehen dir doch die Haare zu Berge, wenn du siehst, was Technologie heute kann. Und da sind wir nicht in der Regulierung. Und da sind wir auch gar nicht im Datenschutz. Da sind wir eigentlich im täglichen Doing. Ja,
ja klar.
Weißt du, und wenn du jetzt nochmal vielleicht so diesen Abbinder da auch gerade Verständnis, jetzt guck doch bitte mal in Länder wie Dänemark und Schweden und Finnland und Estland, da sind ja immer unsere leuchtenden Beispiele, die auch in der Europäischen Union arbeiten und die auch die europäische Datenschutzgrundverordnung befolgen. Jetzt frage ich dich, Inga, mit deinem Wissen, warum läuft es da besser?
ja, die haben einfach, also erstmal haben die andere Systeme, wo weniger Leute mitreden, die eigentlich sozusagen also per Dekret die Interessen der Basis vertreten, das aber de facto nicht wirklich tun. Das ist so für mich immer das erste Thema. Und das zweite ist, wir haben einfach einen super komplexen Datenschutz in Deutschland. Weißt du ja selber, ne, Bundesdatenschutz, der sich auch in den letzten Jahren so als so eine Art, so ein Don Quixote gegen so ein bisschen selbst verstanden hat.
Genau, Verhinderer. Ja.
Aber eben mit einem Selbstbild, was schon sagt, ich muss jetzt hier die Leute retten, weil sonst kommt was Böses und dann noch die ganze Unklarheiten, was ist dann in den Ländern möglich. Aber ich sehe das genauso, weil ich hatte zum Beispiel auch jetzt bei dem Beispiel, ich hatte mal einen Datenschützer, dem habe ich gesagt, egal was du mir empfiehlst, ich schmeiß dich nicht raus, ich werde dich niemals angehen. Und dann kamen da auf einmal konstruktive Vorschläge und die kamen halt vorher nicht. Ne? Und ich finde das total spannend, weil ihr habt jetzt euer eigenes Krankenhausinformationssystem gebaut, auf Basis dieses Mindsets. Und damit beginnt es. Also es beginnt mit der Haltung und auch dem Ernstnehmen auch von den pflegenden Rollen und von den Leuten, die eigentlich die krasse Arbeit leisten und die bei Abläufen am meisten entlastet werden könnten und die im Moment auch am meisten natürlich aus dem System rausgehen. Und das beginnt mit solchen Sachen, aber das beginnt tatsächlich schon mit Arbeitsplanung und also wirklich banalsten Themen, wo man in jeder anderen Branche das schon hat lösen müssen.
Ja, und da, ich muss noch eins ergänzen. Also, an der Basis zu verstehen, die richtigen Leute im Play haben. Und du hast gerade eins gesagt, wir haben auch ich habe ja auch den Datenschutz bei mir in meinem Ressort. Ich bin da jeden Tag dankbar, weil die sich als Berater verstehen und nicht Verhinderer. Ja, auch das ist ein Mindset, was du brauchst. Ne? Die haben eine Verantwortung. Und da brauchst du auch jemanden, der in diesem Mindset sagt, ich will nicht verhindern, ich will aber beratend tätig sein, weil ich die ganze Datenschutzverordnung verstehe und diese dann in den operativen Kontext bringe. Und das Gleiche kann ich für meine Security-Mannschaft genauso sagen. Es geht nicht um Verhindern, es geht eben um den beratenden Ansatz und logischerweise den Menschen auch Brücken bauen. Nicht mehr mit der Frage, das geht nicht, sondern es geht nur noch um die Frage, wie könnte es gehen? Und das ist dieser Schalter, der da umgelegt wird. Ja.
Ja, so. Und das ist am Ende ein Handwerk. Ich glaube auch, wir werden jetzt in den nächsten Jahren zu viel mehr Diskussionen auf Cybersecurity kommen und dieses Datenschutzthema. I mean, get over it. Ne? Also es will auch keiner mehr hören. Aber Cybersecurity ist natürlich zentral. Das ist auch einfach ein krasses Handwerk. Dafür brauchen wir auch gute Leute. Das ist natürlich für euch als Kette einfacher als jetzt für so ein kleines Mini-Krankenhaus. Das kann das ja gar nicht leisten. Aber ich will noch mal zu einem anderen Punkt, weil du hast am Anfang so schön, das konnten jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ja, aber du hast die Boxen mit deiner Hand so nachgezeichnet, in denen die Systeme sich aktuell befinden. Jetzt hast du, als wir uns am Flughafen getroffen haben, hast du das wunderbare Wort App Store genannt. Also mein Podcast-Sponsor ist ja Dr. Lib. Ne? Ich bin krassester Fan von Dr. Lib. Ich liebe Dr. Lib, einfach weil es mir so viel vereinfacht, wenn ich mal was habe. Und jetzt habe ich gestern mit denen gesprochen, die haben jetzt 20 Millionen User auf der Plattform und sowas könnt ihr dann ja auch integrieren. Also ihr könnt auch aus Nutzerdenke, wo sind die Nutzer, was sind die gewohnt zu nutzen? Das heißt, ihr könnt sowas anbinden. Ihr könnt aber auch alle anderen Arten von digitalen Therapeutika, alles, was irgendwie Health Literacy fördert, was Patientinnen und Patienten digital mitgegeben werden kann, dann im Nachgang, sowas könnt ihr dann alles andocken, theoretisch. So habt ihr das gebaut, dass ihr quasi da jetzt nicht denkt, wir bauen jetzt alles alleine, sondern quasi aus dem Prozess überlegt, wer ist da cool und wer darf dann da drauf. So.
Ja. Genau. Ja, also um das nochmal korrekt zu sagen, also wenn ich nur ein Krankenhaus heute hätte und ich hätte nur ein KISS-System, dann wäre ich sicherlich auch nicht auf die Idee gekommen, das KISS-System jetzt umzubauen.
Okay.
Ja, weil da muss man auch fair sein. Logischerweise kannst du auch heute an die Bestands-KISS-Systeme, könntest du immer noch sagen, ich kann den einen Teilprozess auslagern und binde dann eben über den klassischen Schnittstellenverfahrensweg die Lösung an. Tun könnten die das auch. Ja, bei uns ist ja die Situation eine andere. Ich habe alle KISS-Systeme im Haus. Und es geht ja eigentlich darum, um Wiedererkennung und Wiederverwendung von Ideen. Also wenn ich in unserem Haus in Lübeck, ja, für unseren Neurologen eine coole, fancy, KI-basierte Bilderkennungssoftware einsetze in der Stroke Unit, also in der Schlaganfallprävention, und der Radiologe macht die Bilder und der Neurologe kann digital in der nächsten Sekunde sofort drauf und kann sofort die Therapie einleiten. Und dann wollen die Neurologen in anderen Bereichen das auch haben. Da sage ich, ja, sorry for saying it, aber wenn ich das jetzt an 6 KISS-Systeme anbiete, das wird zu teuer. Ja, es geht ja auch um die Wirtschaftlichkeit. Es muss finanzierbar bleiben. Ja?
Aber ich meine, auf der anderen Seite auch ein Vorteil für euch, weil jetzt könnt ihr natürlich viel besser gestalten. Ne?
So ist das, ja. Und das ist der Punkt, dass wenn ich dann tatsächlich jeweils mit dem Fachbereich, du hast jetzt gerade Dr. Lipp genannt, da sind wir ja auch strategischer Partner. Wir wollen Dr. Lipp eben über alles auch in die Krankenhäuser bringen. Und da ist jetzt eben genau der Punkt, ja. Wenn ich das dann einmal integriert habe, kann ich das wirklich, wie ich sage mal, im Subscription-Modell, also Software as a Service, in so einen App-Store stellen und jeder Fachbereich, ob das jetzt der Chefarzt, der Oberarzt, der Assistenzarzt in den Fachkliniken, die Pflege ist, die können selber entscheiden, will ich das nutzen. Und dann ist das wie in einem anderen App-Store, dann registrieren die sich einmal, danach habe ich die Verrechnung hinten dran. Aber wenn das dann einmal integriert ist, ist das auch direkt am Patientenfall und am Prozess angedockt. Und die Daten werden da auch konsequenterweise mitgeführt. Da müssen wir hin. Und dann sage ich dir, wenn du das alles integriert wieder aufbauen würdest in einer Lösung, dann wären wir wieder zu langsam. Da draußen am Markt gibt es Megatrends. Und ich muss auch meinen Anwendern es überlassen und denen nicht sagen, du darfst es aber nur so machen, sondern der muss die Freiheit haben. Vielleicht bringen wir auch für den gleichen Bedarf im Prozess drei Lösungen ans System. Und der Anwender entscheidet, welche, die für ihn die richtige ist. Und jetzt kommt vielleicht noch der allerletzte Punkt, Inga, der für mich das A und O ist. Kommunikation. Und die muss so klar und so transparent sein. Und auch ich erwische mich in meiner Geschwindigkeit manchmal, dass ich weiß, dass nur der erste Satz hängen bleibt und der letzte irgendwie untergeht. Und das ist so, das ist für mich das Erfolgsmodell Nummer eins. Ja, da so klar zu sein. Ich kann da ein kleines Beispiel geben. Bei uns ist die Möglichkeit gegeben, mit der neuen Plattform in Zukunft, während du alles dokumentierst, Pflegedokumentation, Behandlung, Befund, OP, dass hintendran der Arztbrief automatisch generiert wird. Der erfasst also alles automatisch.
Und kann der Arztbrief dann nicht bitte auch, weil das finde ich übrigens auch interessant, ich will gleich auch noch zu einem anderen Thema kommen, aber kann der Arztbrief dann nicht bitte auch als Kommunikationsinstrument genutzt werden, weil ne, für Patientinnen und Patienten, weil wie oft, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt keine Medizinerin, ich verstehe zwar viel, aber ich habe schon Arztbriefe in ChatGPT reinkopiert, weil es einfach schneller geht als irgendwelche Tools, wo ja, genau, dann Studenten sitzen, genau, und die das, ja, übersetzen.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Und wenn du das einmal generiert hast, dann kriegt natürlich auch der Patient diesen Arztbrief. Jetzt ist das sicherlich für Patienten im Portal schwierig, das zu verstehen. Und wenn du jetzt dahinter eine KI setzt oder von mir aus einen banalen Link, wo der nur noch draufklickt digital und du kannst die Google-Welt aufmachen, kannst die komplette Thieme-Bibliothek hinterlegen, wo der Patient dann selber in seiner Sprache, in seiner Logik, mit seinen Erkenntnissen das Ding sich übersetzen lassen kann. Darum geht's ja am Ende. Ja, aber intern ist es auch so wichtig, weil ich finde das witzig, ich hatte da gesagt, es gibt eine automatische Arztbriefschreibung. Und jetzt gibt's natürlich Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, ja, aber Arztbriefschreibung, das ist ja auch immer noch so wirklich die Kompetenz des Chefarztes. Das will ich denen ja auch gar nicht nehmen. Ich will denen ja auch nicht die Teilfunktionen wegnehmen. Aber sie haben die Möglichkeit, in diesem Arztbrief dann individuell logischerweise noch einzugreifen. Und diese Flexibilität, das meine ich aus der Anwendersicht, anders denken, mehrfach denken, das muss gegeben werden. Ja.
Ich finde das so spannend, weil das ermöglicht ja auch ganz andere Rollen. Also, wir haben ja nochmal, wo wir herkommen. Und ich finde es super, weil mit dir kann man auch so gut auf die Metaebene springen. Und das liebe ich total. Also wir kommen ja in Deutschland aus einem sehr paternalistischen System. Also ich hatte zum Beispiel mal einen tollen Podcast mit der Chefin des Deutschen Pflegerats und die beschreibt es so toll. Wir haben Vater, Arzt, Mutter, Schwester und Kind ist Patient. Ja? So, das ist so das System, die Denke, aus der wir kommen. Und die überführt sich auch in der Regulatorik in die Arztzentriertheit. Alles muss über den Arzt gehen. Pflege darf eigentlich nichts eigenständig machen. Da kommen wir ja weg. Ne? Physician Assistance ist ein Beispiel. Ich hatte einen tollen Podcast mit Lilian Kehr, Linus Droh, die Physician-based und auch mit der Chefin vom Hausärzteverband in Baden-Württemberg. Der Nicola, die auch da was machen, Physician-based Assistance. Und zentrierte Versorgung mit Ärzten, die natürlich dabei sind, aber telemedizinisch etc. Wenn wir die Prozesse jetzt so gestalten, dass verschiedene Akteure daraus Informationen ziehen können, da Informationen reingeben können, dann können wir auch die Rollen neu gestalten. Das heißt, wir können da effizienter arbeiten. Und ich vermute, ich sage jetzt nicht, welche Kette das war, aber ich hatte in meiner Familie mehrere Krankheitsfälle und bin dann irgendwie mal in so einem Dorfkrankenhaus gelandet, auch von einer großen Kette. Da war weit und breit kein Arzt anzutreffen. Ja, also und wir haben ja diese Thematik. Ne? Das ist einfach so. Und das heißt, in dem Moment, wo wir das alles haben, können wir auch prozessgesteuert, IT-gestützt, Rollen neu denken und viel effizienter Aufgaben verteilen. Und dann könnte quasi diese Veränderung, könnte bottom-up von unten reinkommen, so wollen wir arbeiten. Weil junge Ärztinnen und Ärzte, die wollen nicht mehr alles selber machen. Die sagen, das gebe ich an die Pflege ab, weil die wissen, die haben als Assistenzarzt, Assistentärztin im Krankenhaus gestanden und da hat halt die Pflegekraft mit 20 Jahren Erfahrung, die weiß dann mehr. Das wissen die ja. So, lange Rede. Wie stehst du dazu und wie siehst du dieses Thema?
Das ist überhaupt keine Diskussion mehr. Also wenn genau diese richtigen Informationen qualitativ an der richtigen Stelle stehen, und wir reden ja gerade über die Erweiterung der Pflegekompetenz, da wird ja auch gerade in der Politik viel gemacht. Und wenn du mit unserer obersten Pflegedirektorin sprichst, der hat jetzt ja gerade unseren Pflegetag strategisch ja in Berlin, wo wir uns getroffen haben, da passiert so viel. Das muss jetzt nicht alles akademisiert werden. Ja? Das wäre vielleicht immer eine Stufe zu hoch. Ja? Aber ich finde es immer toll, wenn dann meine Kollegen mir eben erzählen, am Point of Care. Also wie viel mehr könnte ich machen, ja, wenn ich durch Technologie, digital und die richtige Information im richtigen Punkt die richtige Behandlung finde. Jetzt gehe ich mal ganz auf die Metaebene. Die Berufsbilder durch Technologie werden sich komplett ändern. Also ich meine, wir haben jetzt...
coole Berufsbilder, die entstehen.
Ja, ich sage auch immer wieder auf der Bühne bei uns, könnt ihr euch vorstellen, dass wir in der Pflege auch wieder Menschen zurückrekrutieren, die heute sagen, ich kann diese 18 Stunden Dienste nicht außerhalb meines Standorts machen, aber warum kann ich nicht von zu Hause 10 postambulante Patienten, die operiert worden sind, zu Hause überwachen? Sensortechnik gibt es, die können alles messen, die können Blutdruck messen, Temperatur messen, die können Urinmenge messen, die können Trinkmenge messen, die können auch theoretisch ja über digitale Tablets messen, ob der Patient seine Medikamente genommen hat. Und wenn es dann dahinterliegend noch ambulante Notdienste gibt, die aus der Pflege dann möglicherweise im Bedarfsfall da auch noch hinfahren können. Das ist ein komplett neues Berufsbild. Das ist nicht mehr die Pflegerin, die immer nur auf Station sitzen muss. Also wir haben eine Vielfältigkeit, die da drin steckt, die du nur mit Technologie ermöglichen kannst. Ja, heute ist ja alles immer Hand zu Hand und Fuß und da muss eben immer noch mit der Hand gearbeitet werden. Und diese Metaebene müssen ja angehen. Und da gibt es dann Kompetenzen, die durchaus die Pflege durchführen kann und gar nicht mehr der Arzt selber, ja, in vieler Hinsicht. Und mal ehrlich, die Realität sieht ja heute auch so aus, dass sie es schon machen, nur offiziell nicht zugelassen sind, ja. Wenn man mal an manchen Stellen genau hinguckt, wie du schon sagst, ne, die Pflegekraft mit 25 Jahren Erfahrung, die weiß ja eh schon viel mehr, als wenn du jetzt eben, und das ist ja der nächste Punkt, wie schaffen wir es, junge, ambitionierte Mediziner schnellstmöglich besser zu trainieren, reden wir wieder über KI. Eine Befunddokumentation, ja, eines Röntgenbildes. Natürlich bleibt die beim Arzt, aber kann unterstützt werden durch eine KI. Und eine KI sieht vielleicht aufgrund der Daten doch an bestimmten Punkten viel mehr als jetzt der Arzt, der vielleicht gerade im Stress ist. Und es geht nicht darum, dem Arzt die Kompetenz wegzunehmen. Es geht darum, dem Arzt zusätzliche Hinweise zu geben, wo da eventuell noch was entsteht, wo man vielleicht noch was übersehen hat. Ja.
Ja, total spannend. Das ist übrigens eine perfekte Überleitung zu unserem letzten Thema. Das hattest du nämlich kurz erzählt, dass ihr quasi den ersten Hackathon gemacht habt für eure Pflege. Und ich finde, also Pflege ist jetzt echt was, da habe ich mich auch total lange gar nicht so richtig mit befasst, bis ich bei Magnosco ein Medizinprodukt auf den Markt gebracht habe. Und wir hatten ursprünglich nur mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen und dann haben wir aber gemerkt, das steht und fällt mit den MFAs. Und dann ist mir immer so aufgegangen, wer da eigentlich die Macht hat, weil die müssen ja die ganze Arbeit leisten und wenn die mit Technologie nicht klarkommen und dann sagen, oh, das ist so anstrengend, dies, das, auch in der Arztpraxis, dann nutzt es halt überhaupt nicht. Also es ist sehr schwer dann unterzubringen, weil kein Arzt, keine Ärztin hat Lust auf frustrierte MFAs, weil die sind auch nicht so, die sind auch schnell wieder weg, ne? Die finden ganz schnell einen Job über eBay Kleinanzeigen übrigens, interessanterweise. Ja. Ja. Also es ist total interessant. Und da sagst du auch, da die muss man halt mitnehmen, bottom-up. Und da habt ihr jetzt einen Hackathon gemacht. Zu was für Themen habt ihr das denn gemacht?
Ja, das war interessant, weil ich natürlich auch merke, weißt du, und das ist das, was spürt man auch, wenn man wirklich unten an der Basis ist und du guckst hin, das musst du gar nicht fragen. Die wollen alle so, wie sie heute arbeiten, nicht mehr arbeiten. Wir kennen das von zu Hause. Es gibt ja doch auch viele junge Pflegefachkräfte und die kommen teilweise in Ambulanzstrukturen oder Krankenhäuser und gucken uns an und sagen, wirklich? Muss ich das jetzt mit vierfarbigen Kulis noch machen? Ja, wo die zu Hause wissen, sie können googeln, ja, die nehmen alles aus dem App Store, die bauen sich Apps, ja, die bedienen alles, die organisieren ihr Leben danach. Da gibt's einen Riesenclash. Und das kann nicht die Arbeitswelt sein. Also habe ich mir ein Angebot, weil ich gefragt worden bin, Steffi, wir haben ja Pflegekongress und ich finde das super, dass Sana das macht. Das ist wirklich auch eine Anerkennung für diese Menschen. Nicht nur immer Mediziner strategisch zusammenbringen, sondern auch unsere Pflegefachkräfte. Und es wird sehr gut angenommen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gucken wir doch mal und fragen mal in die Runde zur Vorbereitung eines klassischen Hackathons. Was sind denn so die Themen, wo ihr glaubt, dass mit Digitalisierung Technologie unterstützt werden kann? Da hatten wir 50 Ideen bekommen. Da haben die natürlich dann durch so einen Funnel gepackt und haben dann die letzten 3 Ideen zur Abstimmung gebracht. Und ich, das war übrigens auch für mich überraschend, da kam dann ein Bedarf raus, der mir so auch gar nicht bewusst war. Und da ging es um die strukturierte Schichtübergabe. Ja, und ich fand das dann super. Dann haben wir genau analog in diesen 24 Stunden nochmal genau gesagt, was ist der Bedarf, was braucht es. Und dann haben wir das logischerweise mit externen Kompetenzen gemacht, mit der Firma Accenture. Die haben ja jetzt auch dieses KI-Zentrum in München, weil ich eben auch mal KI wirklich in der Tiefe verstehen möchte. Und die haben uns dann angeboten, wir machen das mit euch zusammen. Dann haben die da ein paar tolle Leute hingebracht, dann haben wir da Pflegekräfte zusammengebracht. Und dann haben die da in 24 Stunden mal genau gesagt, was braucht es denn eigentlich? Und das Tolle fand ich, als wir es dann präsentiert haben, wie heute die Zettelwirtschaft mit Akten und irgendwelchen Dingen, die da liegen und morgen gibt es Behandlung und weiß ich, wann der zum Röntgen muss und was war da. Das haben die auch wie ein Theaterstück aufgeführt, dass wir alle erstmal in dem Raum saßen und dachten, was machen die denn da jetzt? Ja? Und es war einfach sensationell. Also super und das Ergebnis war am Ende wirklich von der Zettelwirtschaft, von der Kurve weg, von dem KISS-System, alle Daten einmal strukturiert erfassen, durch eine KI laufen lassen, den Wiedererkennungsmechanismus finden und dann am Bett und am Patient sagen, das waren jetzt in den letzten 8 Stunden die wesentlichen Änderungen auf diesem Patienten-Journey bei uns im Haus und das steht dann.
Ja, ja, und das, der spannende Nebeneffekt ist, dass man überhaupt ein Bewusstsein mal über Prozessoptimierung entwickelt.
Exakt.
Also das ist ja auch so ein Ding, finde ich immer spannend, in solchen Berufen sind ja Menschen auch dazu konditioniert, extrem viel zu ertragen, ne? Und dann halt zu ertragen und dann natürlich irgendwie steht man in der Kaffeeküche und alle beschweren sich, aber sozusagen.
Ja, aber Inga, was auch in der Logik, auch in anderen Industrien, wenn du den Menschen keine Angebote unterbreitest, passiert was, sie bauen sich ihre Workarounds. Mhm. Und dann kommst du auch nicht mehr auf den Standardprozess. Und das dann wieder einzufangen, das ist eine Höllenarbeit. Ja,
also total interessant. Ich könnte jetzt wirklich noch eine Stunde mit dir weitersprechen, weil ich finde es halt auch immer sehr erfrischend. Gott, erfrischend, das sagen Leute auch zu mir. Ja, da würde ich immer sagen, ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, egal. Ich finde es aber, also es ist mein Mindset, egal was passiert, immer zu gucken, okay, wie kann ich es jetzt auflösen? Immer von der Lösung her zu denken und da nicht locker zu lassen. Und ich sehe das manchmal bei Leuten, die das nicht haben, wie schwer diese Welt ist für die, wie schwer das ist, sich auch neu zu erfinden als Person. Das ist auf der persönlichen Ebene, weil das müssen wir im Leben ganz oft, ne? Sonst sind wir in einem gewissen Alter wirklich am Absteigen, also meine persönliche Lebenserfahrung. Und das kann man aber auch so auf Unternehmen legen. Ja. Und es beginnt eben mit dieser Haltung, ne? mit dieser Zuversicht, mit diesem Optimismus, das schon lösen zu können und auch mit der mentalen Stärke, sich auf diesem Plateau zu halten, egal was die Leute sagen. Und ich finde, das kann man sich total gut von dir abgucken.
Ja.
Von mir auch, aber von dir. auch, ja. Und das, deswegen hat mich das jetzt total bereichert. Ich fand es super. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich schon, jetzt weiter zu beobachten, wie ihr das ausrollt und wie das weitergeht, wie die ersten Hiccups überwunden werden. Ja. Und ja, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und deinem Team natürlich auch.
Ja, danke, Inga. Und dann wünsche ich auch, dass die Episode 2 dann folgt, wenn wir dann erfolgreich sind. Ja. Herzlichen Dank.